Mein Name ist Paul Dietz und ich bin der Sohn von Dr. Alexander Spitzner, also von dem Entwickler von diesem Gerät. Und das sind heute ungefähr so die Themen. Dieser Vortrag dient jetzt erstmal als Einführungsvortrag, weil dieses ganze Konzept von diesem Computer ist relativ komplex. Und ich habe ein riesiges Zimmer voll mit Unterlagen, mit Technik und das dauert eine Weile, bis man das wirklich erkundet hat. Ich plane für nächstes Jahr und übernächstes Jahr nochmal einen Vortrag, das heißt einmal wahrscheinlich Geschichte und einmal die tiefergehende Technik, wie das alles genau funktioniert. Aber da brauche ich noch weitere Zeit für die Erforschung. So, Präambel würde jetzt erstmal kurz, wo kommen die Sachen her und was ist das? Ich habe von meinem Vater, bevor er verstorben ist, diese drei Bücher bekommen gehabt. Dieses Buch beinhaltet hauptsächlich die technologischen Grundlagen, das heißt also die Sachen, wo es um die physikalisch-mathematischen Problemstellungen geht, wie man entsprechend Einheiten dann in einer technischen Variante darstellen kann. Und diese beiden Bücher beinhalten die Beschreibungssprachen für die entsprechende Umsetzung. Kann ich auch gerne mal rumgeben. Verteidigen wir am besten. Also, das ist mein Vater, Dr. Alexander Spitzner. Geboren wurde er am 25.09.1939 und ist am 1.09.2012 verstorben. 1956 bis 1962 hat er an der TU Dresden Elektrotechnik studiert, beziehungsweise Mikrosystemelektrotechnik, und hat da einen Abschluss als Diplom-Ingenieur gemacht und hat dann an mehreren Städten gearbeitet, also Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof, wo er elektrotechnische wissenschaftliche Geräte entwickelt hat. Dann von 1964 bis 1967 hat er noch ein Aufbaustudium für Wirtschaft gemacht, was er dann auch mit einem Betriebswirt abgeschlossen hat und war dann über mehrere Jahre immer wieder bei Projekten beschäftigt, wo er Projektleiter gemacht hat. Also angefangen hat er damit, dass er in mehreren Rechenzentren halt den EDV-Einsatz kontrolliert, überwacht, verwaltet hat. Angefangen mit 7 Rechenzentren in der DDR, später dann für alle 30 Rechenzentren als Mitarbeiter und war dann auch Mitarbeiter und später auch ein Abteilungsleiter im VEB Applikationstechnik Berlin, wo er von, ich glaube, 1974 bis 1988, 89 gearbeitet hat. Dadurch, dass er sich halt bevor die Wende kam, also 1988 Ende, Anfang 1989 selbstständig gemacht hat, war er nicht während der Wende noch da tätig. Und von 1970 bis 1972 hat er zum Beispiel auch für die Robotron R300 Precompiler-Sachen entwickelt, später auch auf PL1 für ein DDR-System, was einem IBM 360-System entspricht, und hat damit halt von früh an relativ weite Projekte mitgemacht. Während der ganzen Zeit war aber schon die Entwicklung dieses Gerätes am Laufen, weil er hat in dieser Zeit nebenbei auch seine Doktorarbeit geschrieben. Und diese Doktorarbeit beinhaltet halt als Thema die Abhandlung, die theoretische Sache, das in dem ersten Buch ist, wie man halt entsprechend die Sachen darstellen kann. Also da war die grundlegende Idee, normalerweise werden ja nur Zahlen von einem Computer verarbeitet und wie können wir von diesen Zahlen als Informationsbasis zu Werten als Informationsbasis, also richtigen Informationen auf physikalischer Ebene kommen, die wir dann berechnen und verarbeiten können. Und 1974 hat er dann mit dem Thema seine Promotion fertiggestellt. Das war auch immer noch an der TU Dresden. Und hat danach dann auch weiter noch Projekte geleitet in Berlin, im VEB Applikationszentrum. Von 1975 bis 1981 waren das unterschiedliche Sachen, die hauptsächlich halt eher Verwaltung waren, also Buchhaltung, Logistik und sowas, wo er da mitgewirkt hat. Und ab 1981 beginnt dann die technische Entwicklung des Gerätes, um das es heute geht. Von 1981 an ging es um diesen Prototypen. Das ist quasi das Ursprungsmodell. Es ist aber leider nur noch eine leere Hülle. Ich habe auch leider keine Innereien bis jetzt gefunden. Und hier sieht man noch, dieses erste Modell hat noch eine relativ einfache Tastatur. Die entspricht halt im gewissen Maße auch dem KC85, der in einem ähnlichen Zeitrahmen entwickelt wurde. Ich hatte auch schon mit dem Entwickler, also mit einem der Entwickler, der noch lebt, in Dresden mich unterhalten, mit Herrn Weise. Und der war zum Beispiel etwas neidisch auf dieses Gehäuse, weil das war damals zu DDR-Zeiten schwierig, entsprechend an die Tastaturen oder überhaupt ein individuelles Gehäuse ranzukommen und entsprechende Bauteile zu besorgen. Selbst wenn man beim KC85 war ja dann später Serienproduktion und das war eine Kleinserienproduktion, die er privat gemacht hat, also muss entsprechend auch eine Verbindung da gewesen sein zu den Quellen. Dieses Gerät von der Entwicklung her wurde dann, wie gesagt, 1984 vorgestellt auf der Leipziger Messe. Die Messe hat so viel Resonanz hervorgerufen, dass das Ganze sogar in Zeitungsartikeln in Westdeutschland erwähnt worden ist. Und die Grundlagen wurden patentiert. Das ist exemplarisch eins von den Patenten. Das ist das Patent von 1982 für die USA. Es war weltweit patentiert. Ich kann das schon mal rumgeben. Noch mal kurz zurück zum Lebenslauf. Also, wie wir ja eben angefangen hatten, war dieses Gerät halt das, was er dann hauptsächlich gemacht hatte ab 81. Vorher halt schon auch die technischen Sachen mit. Und von 84 bis 88 ging es dann halt auch darum, ob man dieses Gerät produzieren kann in einem Rahmen zwischen diesem und diesem ungefähr. Und da war das Problem, dass aber DDR als Mangelwirtschaft nicht ausreichende Kapazitäten hatte. Das heißt also, entweder fehlte das Personal oder es fehlten die Zulieferungen oder die industrielle Kapazität. Das heißt also, die Firma war schon ausgelastet und dadurch kam es nicht zu einer Produktion. Dadurch ist dann 1988 am Ende mein Vater aus VLB-Applikationszentrum ausgeschieden und hat sich dann selbstständig gemacht mit einer Firma namens Quantron Elektronik, die er noch zur Wende, also Ende 88, Anfang 89 gegründet hat in Schöneiche, in einem Büro in der Rudersdorfer Straße 63 und hat da angefangen, dieses Gerät in Heimarbeit quasi selber herzustellen und zu vertreiben. Und dann kam 1989 irgendwann die Wende und damit war das Gerät dann leider nicht mehr so technisch interessant, weil DDR-Technik war ja statistisch gesehen irgendwo zwischen 2 und 10 Jahren hinter dem Westen hinterher. Durchschnittlich würde man meistens sagen 5 Jahre. Und man hätte dann überlegen können, ob man das Gerät in Software umsetzt oder ob man die Hardware verkleinert und einen Taschencomputer oder sowas draus macht, aber dazu ist es irgendwie nicht gekommen. Mein Vater hatte sich dann zum Beispiel damit beschäftigt, Kassensysteme zu vertreiben, das heißt also die normalen Abrechnungssysteme für Kleinbetriebe oder einfach Wagen für zum Beispiel eine Fleischerei oder eine Gemüsehändler oder ähnliches. Oder die zweite Option war dann, dass man halt normale EDV-Systeme auf IBM-Basis handelt mit entsprechend den aktuellen Betriebssystemen. Also angefangen mit Windows 3.1, 3.11, NT4 bis heute. Und da waren noch ein paar Exoten dabei, wo wir noch Dokumentationen haben, wie zum Beispiel auch OS Warp 2 oder sowas. Dadurch, dass bei der Wende alles noch so offen war, hat er sich halt mit vielen Sachen beschäftigt gehabt. Aber das Gerät ist quasi mit der Wende gestorben. Und von 1997 an war er dann auch noch als Lehrkraft tätig, und zwar an der HTW Karlshorst, wo er hauptsächlich Kurse für SAP gegeben hat. Und 2003 ungefähr ist er in den Ruhestand gegangen, zum Teil weil er alt genug war und zum Teil aus gesundheitlichen Gründen. 2007 habe ich dann das Gewerbe für Quantum und Elektronik selber abgemeldet, womit auch dieser Part dann endet. So, die Entwicklung dieses Gerätes begann, wie ich schon sagte, damit, dass mein Vater die Doktorarbeit geschrieben hat, aber ursprünglich auch eigentlich in den 60ern gab es Konferenzen, wo es darum ging, die SI-Einheiten im gesamten Ostblock, also in der Sowjetunion, in der DDR, Polen, Tschechien und so weiter, zu vereinheitlichen, sodass man eine einheitliche Basis hat und dass der Meter überall gleich ist, wenn man entsprechend über die Sachen sprechen möchte. Und auf diesen Konferenzen war halt auch die Doktormutter von meinem Vater, die in den entsprechenden Ministerien in der DDR gearbeitet hat. Und dadurch kam auch dieses Thema zustande, wie man entsprechend diese Maßeinheiten halt elektronisch verarbeiten kann und darstellen kann, dass man mit diesen rechnen kann. Dann 1968 ungefähr hat er angefangen. Also die ältesten Unterlagen, die ich in diesem Raum gefunden habe, den ich zu Hause habe, sind so zwischen 67 und 68 ungefähr datiert. Das sind alles die Originalunterlagen von der Entwicklung. Also das ist von der historischen Betrachtung, würde ich denken, einer der exemplarischen Funde von dem Umfang her, weil das nahezu vollständig ist. Und fürs 74 geht es dann halt erstmal noch um die Doktorarbeit. Und ab 74 bis 1981 macht er dann mehr oder weniger privat die Sache weiter. Oder zum Teil auch mit den öffentlichen Ständen, das ist noch Frage der Forschung. Und von 81 bis 84 war dann die Entwicklung dieses Prototypen, den ich eben schon gezeigt hatte, der dann vorgestellt wurde. Und dieses Gerät ist das Gerät, was er dann in Kleinserie produziert hat. Und das war dann ab 88, 89. Und der Preis dieses Gerätes waren 3.450 Mark. Ich weiß nicht, ob ihr das von hinten wahrnehmen könnt mit der Kamera, aber das wäre eine exemplarische Rechnung. Okay. Und bitte auch entsprechend mit den Büchern vorsichtig sein, das sind alles Originale. Und um dieses Gerät dann zu vertreiben, hat er auch Broschüren angefertigt. Das wäre zum Beispiel eine Werbebroschüre für das Gerät für interessierte Kunden. Und in dieser Broschüre ist einmal so eine Beschreibung des Systems, eine kurze technische Skizzierung. Und was ich für sehr wichtig halte, auch eine Auflistung mit der entsprechenden Notation für alle Einheiten, die dieses Gerät in der Basisprogrammierung beherrscht. Weil das Gerät kann auch programmiert werden. Da ist aber noch das Problem, dass es auch wieder Teil der Forschung ist, weil das relativ umfangreich wird, dann entsprechend diese Geräte auch mit entsprechenden Sachen zu programmieren. Also man kann sie verwenden als physikalischen Tischrechner mit Einheiten im normalen metrischen System und im imperialen System. Als Beispiel, es dauert einen Moment, bis die Kamera umschaltet. Als Beispiel, erstmal, das sind beides Funktionstasten. Diese Taste setzt das Gerät immer wieder auf den Startzustand zurück und diese Taste setzt die Eingabe, die ich getätigt habe, bei Fehleingabe wieder zurück. Das heißt also, die Daten, die vorher schon eingegeben waren, bleiben drin, außer die aktuelle Eingabe. So, und ein schönes Beispiel, was ich meistens gestern demonstriert hatte, wäre zum Beispiel, ja, nicht der schnellste, 10 Meter. Die Eingabe wird bestätigt mit der Leertaste. Und dann können wir dazu noch 5 Fuß eingeben. Und dann könnte man das Ganze multiplizieren und erhält dann das Ergebnis. In diesem Fall wieder in metrischem System. Ich weiß nicht, ob das wirklich lesbar ist. Das sind 15,24 Quadratmeter gerade. Und das Ganze funktioniert ungefähr so, dass das System für die einzelnen Werte ein Umrechnungssystem hat. Das heißt also, es gibt eine Metrik für imperiales System und eine Metrik für das metrische System. Das wird dann auf eine Binärebene umgerechnet. Das heißt, ich habe dann den Zahlenwert und einen Wert für die Einheit an sich. Und mit der Einheit wird dieselbe Operation ausgeführt wie mit dem Zahlenwert, so dass ich quasi für den Zahlenwert entsprechend auch wieder einen sauberen Einheitenwert erhalte. Und das Ganze kann dann je nach Einstellung wieder als Imperialmeter oder als entsprechender Wert zurückgegeben werden, sodass es dann von einem angeschlossenen Gerät gelesen werden kann. Wir haben, ich weiß nicht, ob das denn funktioniert, hier einen seriell parallelen Port, an den kann man zum Beispiel Drucker oder auch andere Geräte anschließen. Und wir haben hier einen Port für ein Kassettengerät. Und dieses Kassettengerät kann man dann verwenden, um entsprechend Daten zu speichern, abzulegen oder auch wieder in das Gerät einzuführen. Damals in der DDR waren ja die Kassetten ein Diskettenersatz gut in Gebrauch. So. Die Anschlüsse habe ich gerade schon gezeigt. Die Stromversorgung ist einfach hier so ein Kabel. Dieses Kabel wird mit einem relativ simplen, selbstgebauten Netzteil betrieben. Das heißt also, wir haben hier den ganz normalen Stecker, 220 Volt. Und hier kommen dann über ganz einfach zwei Kabel 5 Volt raus. Dann wäre das hier zum Beispiel die Tastatureinheit des Gerätes. Das ist eine relative Standardtastatur von einem Gerät aus der DDR, die er bestellt hatte. Und dann hat er eine Platine darunter gebaut, um die Tasteneingaben abzufangen. Diese Abstandshalter dienen dafür, dann die Hauptplatine an dem Gerät hier zu befestigen. Und hier ist für das Flachbandkabel die Anbringung, um die Kommunikation zwischen Tastatur und Hauptplatine zu gewährleisten. Ja, bitteschön. Und das wäre eine Anzeigeneinheit. Diese Anzeigeneinheit ist auch komplett selbst konstruiert. Das sind 4 VCQs. Das Interessante ist, einer von diesen VCQs, wurde mir gesagt, hat damals so 125 bis 150 Mark gekostet. Und das heißt, das hier mit den Chips auf der Rückseite sind halt einen Wert zwischen 600 und 800 Mark. Das heißt, das ist ein normales Monatseinkommen eines Arbeiters zu der Zeit. Und das ist nur für diese paar Teile. Damit haben wir schon quasi einen kompletten Arbeitsmonat in der Hand. Und dadurch, dass das alles Eigenbau ist, hier ist auch wieder der Anschluss, wo man auf die Hauptplatine geschaltet hat mit einem Flachbandkabel. Und dafür musste dann auch ein entsprechender Treiber geschrieben werden und ich habe sogar dieses Treiberprogramm als kompletten Assembler-Code schon in einem Ordner gefunden. Das heißt also, man kann auch diese Sachen wieder in Betrieb nehmen. Bitte vorsichtig sein, hier die Lötsachen sind etwas stabiler und nicht ziehen oder drücken. Dieses Gerät nehme ich an, ist eine Art Nachfolgeentwicklung vom Gehäuse her, weil es etwas ergonomischer ist. Das Display ist halt erhobener und dadurch kann man etwas besser die Bedienung machen und es sieht etwas eher wie ein Kassensystem aus. Es ist aber leider nur dieses Gehäuse vorhanden. Kann aber sein, dass die Technik, wenn man sie etwas umsetzt, da auch so reinpasst. Dieses selbst glaube ich jetzt nicht, aber die könnten funktionieren. Wir müssten halt, wenn wir sie benutzen, einen Funktionstest machen, weil einige von den VCQs waren auch schon defekt.
Eben, die sterben, ohne dass die Spannung dran haben.
Ja, ich habe aber auch noch mehr. Also, das sind die Anschlüsse von dem Gerät. Auf dem Mainboard befindet sich als Hauptprozessor eine Z80 CPU, also ein U880 aus der DDR-Produktion. Dann gibt es entsprechend noch mehrere EEPROMs und RAM. Der RAM müsste, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, 3 Kilobyte gewesen sein und der Gesamtspeicher sind 18 Kilobyte, also der EEPROM, wo das komplette Betriebssystem für die Zahlenvarianten und entsprechende Verwaltung drauf liegt. Und dann entsprechend noch ein paar Low-Power-Shortkeys und Sachen. Ich habe dafür nachher noch Bilder. Die Anzeigeplatine sind die technischen Daten dafür, die gerade rumgeht. Und die Tastatur ist aus einer S6011. So. Dann habe ich Prospekt nochmal. Eine der einfachsten Möglichkeiten zum Einsteigen des Gerätes sind entsprechende Handbücher, von denen wir auch mehrere Exemplare vorhanden haben. Diese Handbücher beschreiben die Basisnutzung, also wie funktioniert die Eingabe. Wie man ja gerade gemerkt hat, hat er eine etwas spezielle Eingabeform, das ist die umgekehrte Pondsche Notation. Das heißt also, man gibt zwei Operanden und dann den Operator ein. Und das funktioniert auch, indem man zum Beispiel Operand, Operand, Operator, Operand, Operand, Operator und dann noch einen Operator angibt, dann hat man quasi ein Doppelklammersystem mit vier Operatoren, mit drei Operatoren und vier Operanden. Und man konnte dieses Gerät sogar als Schreibmaschine mit einem entsprechend angeschlossenen Drucker verwenden. Also es war irgendwo eine Mischung zwischen einem wissenschaftlichen Tischrechner und einem allgemeinen Computer. Ich hoffe, das ist halbwegs klar zu sehen. Also das sind jetzt einfach ein paar Aufnahmen des Gerätes. Jetzt sieht man zum Beispiel nochmal den Port. Das wäre die Seite von hinten. Auf der Rückseite, das geht vielleicht hier mit der Kamera noch mal besser. Herr Lima, wir brauchen mal seine Zeit. Auf der Rückseite, okay, das ist genauso wenig lesbar, steht hier halt, wo das hergestellt wurde. Hier steht momentan noch VEB Applikationszentrum Berlin. Und dass es ein QPC 10 ist, mit den entsprechenden Patenten und mit einer eingetragenen Seriennummer, wobei die Seriennummern momentan relativ inkonsistent sind. Also auf den einen Rechnungen steht eine beliebige Zahl, auf einem anderen steht eine N. Das eine Gerät hat eine, das nächste Gerät hat keine. Deswegen ist auch die Menge der produzierten Geräte schwierig festzustellen. Und momentan gibt es dieses funktionsfähige Gerät. Ich habe noch ein zweites funktionsfähiges Gerät. Eins hat mir Herr Thomas Falk aus Dresden von der Technischen Sammlung netterweise wiederhergestellt. Und er hat selber auch noch eins. Das heißt, wir wissen momentan von drei Geräten, die funktionsfähig existieren. Und ich habe aber noch Material, um vielleicht 10, 20 herstellen zu können, gefunden, aber da ist es halt die Frage des Aufwandes, ob das sich lohnt und machbar ist. Ach, ich liebe das. Ja. Ansonsten, hat jemand Fragen? Kommen gleich nochmal ein paar Bilder für die Sachen von innen. Ja? Das habe ich gerade gesagt, dass es momentan wissenschaftlich schwer festzustellen ist, dadurch, dass die Seriennummern momentan als inkonsequent erscheinen. Also das hat eine Nummer 10 oder 11, 1137, aber die Frage ist halt, hat er bei 1000 angefangen oder sind das 137 Geräte, 1137 Geräte, das ist momentan schwierig nachzuvollziehen. Es könnten auch nur 37 Geräte gewesen sein, weil es war ja ein Preis von 3450 Mark angesetzt, plus die entsprechenden Leistungen, die er getan hat, plus Drucker, die man anschließen konnte und ähnliche Sachen. Und es liegen mehrere Rechnungen vor. Ich weiß aber nicht, ob die Rechnungen vollständig sind. Ich weiß nicht, ob alle Geräte zu den Rechnungen ausgeliefert wurden. Dadurch ist halt die Gesamtzahl schwierig zu bestimmen.
Also 10er Potenz, weniger als 10, weniger als 100, weniger als 1000?
Also irgendwas zwischen, sagen wir, 40, 50 als Minimum und 250 als Maximum würde ich annehmen. Aber das 250 ist schon sehr weit oben. Das, wir sind eher im 50er bis 100er Bereich.
Ich habe ja die Frage, wie kam der Z80-Prozessor in die DDR? Es gab ja ein Embargo damals und westliche hochtechnologische Produkte durften dann
Es gab erstmal Kundschafter, die den rübergebracht haben, dann wurde der analysiert. Und bei der Analyse wurden sogar Fehler festgestellt. Und aufgrund dieser Fehler, die man dann sogar Silog selber mitgeteilt hat, wurde dann eine Vereinbarung mit Silog, nachdem man in der DDR schon angefangen hatte, den herzustellen, getroffen, dass er sogar lizenzmäßig produziert werden darf, obwohl es ursprünglich geklaut war, weil sie die Fehlerkorrektur halt zurückgegeben haben. Und das war dann im gegenseitigen Einvernehmen. Ja gut, so sieht man es besser. Wenn es dann nicht so doll reflektieren würde. Also, hier steht halt Applikationszentrum. Das sind die Patentnummern. Hier steht Stromanschluss und Stromverbrauch. Hier steht nochmal eine laufende Nummer. Da könnte man vielleicht genauer gucken nochmal. Achso, das ist nur die Artikelnummer. Und hier ist halt handgeschrieben eine Nummer, aber dadurch, dass die auf den Geräten auch inkonsequent ist, also ich habe ein Gerät ohne Nummer, ich habe das Gerät mit Nummer. Ich weiß jetzt nicht, was bei Herr Falk auf dem Gerät drauf ist. Ja, ja, es gibt auch noch eine Rechnung mit der Nummer N, also wahrscheinlich ohne Eintrag. Deswegen ist das Ganze etwas problematisch. Ich wollte eigentlich noch zu den Bildern von innen. Ich habe versucht, das sauber zu lesen, zu machen. So, sieht er von innen aus. Ich hatte den gestern auch schon mal aufgeschraubt nochmal. Hier ist entsprechend die Stromversorgung. Hier sieht man die Rückseite von dem Displaybauteil. Was man hier sieht, ist die Rückseite von der Tastatur, die halt bis hier so geht. Und das hier ist die Hauptplatine von hinten. Das weiß ich auch momentan nicht. Es kann sein, dass er die nur irgendwo hat ätzen lassen, würde ich annehmen, und dann selber gelötet hat, weil entsprechende Werkzeuge sind alle noch da gewesen. Also Schwalllöten nicht. Ich glaube, es war eher alles mit Hand. Dann hat er sie vielleicht irgendwo von vorarbeiten lassen. Also da müssten eine Firma für das Gehäuse involviert gewesen sein, die das vermutlich im Spritzgussverfahren gemacht hat. Dann eine Firma, die die Platinen geätzt hat, eine Firma, die sie gelötet hat, und dann wäre der Rest Handarbeit gewesen, so ungefähr in der Richtung. Ja, ich habe mehrmals versucht aufzunehmen, ich weiß jetzt nicht, was von hinten und so am besten aussieht, wegen Blitz und Nicht-Blitz, ist halt immer eine Frage von den Lichtverhältnissen. Und das ist alles nur mit Schrauben befestigt. Auch hier, wie man auf der Rückseite sieht, sind einfach 5 Schrauben am Gehäuse. Und man könnte dann die Platine halt noch abnehmen und umdrehen. Hatte ich gestern auch mal eine Sache gemacht, weil hier sind die EEPROMs drauf für das entsprechende Programm. Und wir haben von dem einen Gerät, was ich hatte, eine leicht variable Variante von dem im Verhältnis zu dem, was Herr Falk benutzt hat. Und dadurch wissen wir nicht, ob das über die Zeit ein paar Bitshifts gab oder ob die Variante des Programmes leicht unterschiedlich ist. Das müsste auch nochmal analysiert werden. Also es ist noch einiges an Forschung zu tun und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann entweder nochmal genauer die zeitlichen Abfolgen der Entwicklung darlegen kann anhand der ganzen Dokumente, die ich habe, oder dass ich dann eine tiefergehende technische Analyse machen kann oder die genauen Formeln darstellen kann, wie das Ganze berechnet wird. Also wie ist die zahlenmäßige Darstellung der einzelnen Werte, wie ist die zahlenmäßige Umrechnung zwischen den Systemen und so weiter. Das wäre halt das Ziel für den nächsten Vortrag im nächsten Jahr. Ja, das ist die Rückseite und hier hat man halt alles, also das sind die Schrauben, die hier verteilt sind. Und das kommt einfach nur so darauf geschraubt und dann ist das auch schon wieder zu. Ja. Sind noch weitere Fragen? Ansonsten wäre ich dann soweit durch, denke ich. Ich sehe jetzt keine Meldung.